herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Erntedank, Sven hat es angesprochen. Wir sind dankbar, wie Gott uns versorgt mit dem, was wir zum physischen Leben brauchen. Aber Jesus hat gesagt, es ist noch viel wichtiger auch, dass Gott uns versorgt, was wir für unser geistliches Leben brauchen. Darum geht's. Und darüber werden wir auch heute weiter sprechen. Wir sind im Johannesevangelium in Kapitel 19 bereits angekommen. Und dort wird ja von der Kreuzigung berichtet und wir haben so die äußeren Vorgänge mitverfolgen können, wie sie festgehalten wurden von Johannes, wie er sie dokumentiert hat. Und dann haben wir auch diesen Ausruf von Jesus als letztes gehört, es ist vollbracht, im Griechischen ein Wort, Tetelestai, Tetelestai. Und wir bleiben jetzt auch die nächsten zwei Sonntage an diesem Kreuz. Ich möchte mit euch zwei Exkurse machen. Denn das meiste, was am Kreuz äußerlich sichtbar war, ist so gewesen, dass auch innerlich etwas geschehen ist, was man nicht einfach so gesehen hat bei der Kreuzigung. Und da müssen wir genauer hinschauen. Darüber lernen erst die späteren Briefe. Da möchte ich mit euch zwei Exkurse machen. Also es wird ein bisschen lehrmäßig. Ich brauche eure ganze Energie. Ich weiß gar nicht, ob wir das gemeinsam heute durchhalten. Ich auch nicht. Aber wir müssen da hingucken. Hier geht es ums Evangelium. Das, was Gott vom Himmel her gesagt hat im Blick auf unsere Situation. Und wir brauchen diese Lehre. Liebe Gemeinde, wir brauchen Lehre als Gemeinde, besonders im Blick auf das Kreuz. Warum benötigen wir auch Lehre? Weil wir ohne Lehre im Glauben nicht befestigt werden können. Und wir werden nicht wachsen. Wir werden nicht wachsen. Denn wir können nur dann im Glauben wachsen, wenn wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Das ist nun mal so, das sagt Petrus eindeutig in 2. Petrus 3, Vers 18. Er fordert die Gemeinde raus, wachset aber in Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Also bleiben wir ein bisschen länger an diesem Kreuz stehen. Jeder Christ muss wissen, was er glaubt. Und er muss wissen, an wen er glaubt und er muss wissen, warum er glaubt. Und jeder von uns muss zu ganz festen Überzeugungen kommen, auch die auch dann in der Versuchung standhalten, die dann standhalten, wenn wir unter Druck kommen, wenn wir verfolgt werden, wenn es uns nicht so gut geht. Wie wollen wir auch als Gemeinde das schaffen, wenn wir nicht in der Lehre stark sind? Wir wollen als Gemeinde uns bemühen, fest im Glauben zu werden, dass wir dann wie Paulus sagen können, 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt er, aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Warum? Warum? Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Wir müssen in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz davon überzeugt, dass ohne eine gemeinsame und verbindliche Glaubenslehre es keine wahre Gemeinschaft der Glaubenden gibt und damit keine Gemeinde. Und darum müssen wir als Christen, als Gemeinschaft, ich sage es nochmal, als Gemeinschaft wissen, was die Bibel lehrt. Wir brauchen eine gemeinsame Richtschnur. Die Grundlage für unser gemeinsames Leben ist als Gemeinde, für unseren gemeinsamen Dienst, für unser gemeinsames Arbeiten, für unser gemeinsames Kämpfen. Deswegen sind wir zusammen, jeden Sonntag. Versuchen zu lernen aus dieser Schrift heraus. Der eigentliche Autor der Schrift ist der Heilige Geist Gottes. Das wird deutlich gesagt in der Schrift. Und dieser Heilige Geist hat auch Johannes inspiriert. Er hat sein Schreiben überwacht. Und ich möchte kurz sagen, wie das Wirken des Heiligen Geistes heute ist. Er nimmt dieses äußere Werk, was er geschrieben hat. Er nimmt dieses äußere, schriftlich festgehaltene Wort Gottes und lässt es in uns durch seine Kraft wirken. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Verbindung. Und wir haben heutzutage den Heiligen Geist von diesem Wort getrennt. Aber das war schon immer die Gefahr. Ich möchte kurz ein Zitat nennen von Torrey, amerikanischer Theologe. Der hat Folgendes gesagt. Wo die Bibel vernachlässigt wird, gibt es keine Fülle der Kraft im Leben und Dienst. Das Wirken des Heiligen Geistes wird groß hingestellt, Aber das Werkzeug, durch welches er wirkt, wird weithin vergessen. Die Folge davon ist eine nur vorübergehende Begeisterung und Aktivität. Liebe Gemeinde und alle, die ihr heute hier seid, lasst uns nicht auf diesen Slogan reinfallen, der sagt, Lehre trenne und Liebe verbindet. Was für ein Blödsinn ist das? Erstens ist es völlig verkehrt, Lehre und Liebe gegeneinander auszuspielen, denn wahre Liebe kann es nicht geben ohne Lehre, ohne Wahrheit. Das geht nicht. Ich liebe den anderen nicht, wenn ich ihm Lügen weitersage. Und zweitens kann es Gemeinschaft nur geben, wenn etwas gemeinsam Geglaubtes und Erkanntes uns zusammenbindet. Was sonst? Gefühle? Sympathie? Oha, Sympathie. Das ist es. Wir müssen wissen, was wir glauben. Der Zusammenhalt wird eben demmal stärker auch unter uns, wie jeder von uns als Angehörige dieser Gemeinschaft in der Wahrheit gegründet ist. Das verbindet uns und das bindet uns aneinander. Nichts anderes zunächst. Und daher, lange Rede, kurzer Sinn, bei diesem Ereignis am Kreuz, von dem Johannes uns berichtet, als Jesus ausrief, es ist alles vollbracht, sind wir so zentral bei dem, was wir glauben. Bei dem, was wir gemeinsam, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, glauben. Das verbindet uns. Es verbindet uns untereinander und mit allen, die in diese Wahrheit mit eingebunden sind, weltweit. Und daher müssen wir auch die Lehre über das Kreuz genauer verstehen. Und daher mache ich mit euch diesen kleinen Exkurs. Bitte habt Geduld mit mir. Und seid sehr wach. Und ich will darum beten. Lass uns zusammen aufstehen, noch zusammen beten. Jesus, so wie Sven es dir vorhin gesagt hat, wir danken dir, dass du uns versorgst mit allem, was wir zum Leben brauchen. Aber wir sind heute Morgen auch hier, weil wir so dringend Worte zum Leben brauchen, die uns helfen, zu verstehen, was wir glauben. Wir bekennen dir, dass wir dein Wort nicht mehr richtig studieren. Dass wir gerade die Ermutigung für die nächste Woche suchen. Aber wir müssen verstehen, was das Kreuz bedeutet. Hilf uns heute Morgen dabei. Ich kann das nicht vermitteln. Ich bitte dich, dass du selber kommst. Und durch deinen Heiligen Geist dieses Wort, das er selbst hat festschreiben lassen, uns übersetzt und überträgst. Bitte tu du das. Ich bin dein Werkzeug, hier sind wir zusammen und bitten dich, dass du uns lehrst. Amen. Amen. Darf ich euch nochmal mit hineinnehmen in das, was wir bisher gelesen haben im Blick auf die Kreuzigung? Also das, was wir von außen wahrgenommen haben bei dem Leidensweg von Jesus. Was hätten wir also gesehen, wenn wir damals dabei gestanden wären? Ganz ehrlich, es war ein Tod, den auch schon viele andere zuvor erlitten hatten. Das war nichts Außergewöhnliches. Das Ereignis einer Kreuzigung, das war im ersten Jahrhundert so gewöhnlich, dass die Kreuzigung Jesu geschah, ohne dass von ihr besonders Notiz genommen wurde. Das wurde in keinem weiteren Dokument irgendwo weiter verarbeitet. Für die Soldaten, die sie durchführten, war es ganz normaler Routinevorgang. Für die jüdischen Anführer, die gegen Christus gearbeitet haben, war es das passende Ende für ihr Problem. Mehr nicht. Und selbst die Jünger sahen hier ein Ende bei dieser Kreuzigung. Von außen betrachtet ein brutales Ende. Mehr konnte äußerlich auch nicht gesehen werden. Das Ende. Auch wurde die Bedeutung dieses Ereignisses von den Geschichtsschreibern jener Tage völlig übersehen. Es ist in der Schrift festgehalten, sonst wurde es übersehen. Und die, die an jenem Tag bei diesem Holzkreuz real standen, konnten die tatsächliche Bedeutung auch nicht erkennen. Dazu reicht es eben nicht einfach nur auf ein Kreuz zu schauen oder den Vorgang da zu sehen. Und das hatte folgenden Grund. Die Kreuzigung und das Kreuz, wenn wir diese Begriffe nehmen, selbst unterscheiden sich voneinander. Das wissen wir aus den späteren Lehrbriefen der Apostel. Also was man äußerlich gesehen hat, das war die Kreuzigung. Das hat jeder gesehen. Viele haben das gesehen damals. Das war eine besonders barbarische Form der Hinrichtung. Aber das Kreuz, wenn ihr auf dieses Kreuz, warum steht das Kreuz heute hier? Wenn wir vom Kreuz sprechen, dann bedeutet das in der Sprache des Neuen Testaments einen geheimnisvollen Wechsel, was da passiert ist, der im Tod Christi stattgefunden hat, durch den unsere Sünden für seine Gerechtigkeit eingetauscht wurden. Das hat keiner gesehen bei der Kreuzigung. Am Kreuz richteten wir den einen, der unser Richter ist. Er, der die Schöpfung gemacht hatte, wurde von seiner Schöpfung geschändet. Das haben wir gelesen im Johannesevangelium. Und doch scheint durch diesen dunklen Moment hindurch, durch dieses schreckliche Gericht, durch die Schändung auf einmal Gottes Sieg hervorzubrechen. Das hat man damals nicht gesehen bei der Kreuzigung. Und da müssen wir genauer hinschauen. Von außen war das nicht erkennbar, was da wirklich passiert ist. Und wer das erkennen will, der muss sich auf das Alte Testament und seine prophetischen Vorhersagen des Kreuzes einfach mal einlassen. Da müssen wir das lesen, müssen das studieren. Dann müssen wir auch das vom Messias selbst klar vorausblickende und ausgedrückte Verständnis von seinem Tod verstehen. Er hat ja darüber gesprochen im Johannesevangelium. Und dann müssen wir auch die vollständige Entfaltung des Kreuzes, die Apostel uns darlegen, hören und sie studieren. Seid ihr bereit, mit mir das heute Morgen zu tun? Ich brauche jetzt ein echt aktives Nicken. Dankeschön. Schaut, worauf ich hinaus will. Wenn wir das nicht tun, uns diese Mühe und Arbeit nicht machen und uns stattdessen nur lieber eine Worship-CD einwerfen, dann verpassen wir das Großartige am Evangelium. Und wir kratzen nur an der Oberfläche. Der Heilige Geist muss uns das Evangelium erklären. Und deswegen steigen wir hier ein. Sonst bleibt uns die Bedeutung des Todes Jesu und die ganz großen Zusammenhänge einfach verschlossen. Wir könnten dann auch sozusagen Augenzeugen der Hinrichtung sein, aber sie würde für uns trotzdem stumm bleiben. Sie redet nicht von sich aus. Was muss passieren? Gott muss seine Handlungen uns erklären. Nochmal, Gott muss seine Handlungen uns erklären, sonst sehen wir nur das Äußere, sonst sehen wir nur die Kreuzigung. Und weil Gott uns seinen Weg mit dem Kreuz erklären muss, darum verfehlen auch all diese dramatischen Nachstellungen des Todes Christi, wie zum Beispiel im Film, ja, die Passion gesehen von Mel Gibson. Hat ihn jemand gesehen? Wer war schon in Oberammergau? Ah, und die Passionsspiele da? Die verpassen alle den eigentlichen Sinn, denn alles zeigt uns was? Nur die Kreuzigung, nicht das Kreuz. Das muss Gott uns erklären. Diese ganzen Darstellungen, diese furchtbaren Umstände, wie sie dargestellt werden, mögen so realistisch sein wie nur möglich, aber sie bringen uns nicht zum Zentrum des Kreuzes. Dann haben wir vielleicht einen biografischen Jesus, der vielleicht interessant ist, aber nichts davon zeigt uns dabei diesen ewigen Christus, der unsere Rettung ist, der da Gottes Plan umgesetzt hat, vollendet hat, Tetelestai. Also die Kreuzigung allein, ohne das Kreuz zu verstehen, ist ein völlig unvollständiges Bild. Eine Geschichte, die nicht zu Ende erzählt wurde. Aber wir Christen müssen die Geschichte bis zu Ende verstehen. Immer wieder und immer wieder neu. Und deswegen sind wir heute Morgen zusammen. Was ging in der Trinität vor, bei Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, vor ewigen Zeiten, bevor wir waren, um diesen Erlösungsplan umzusetzen? Was war da, als Christus getötet wurde? Was passierte durch seinen Tod? Das müssen wir wissen! Nehmen wir uns die Zeit, das zu verstehen. Schaut, wir alle wissen oder behaupten, dass das Evangelium mit dem Tod Christi steht und fällt. Der auf der einen Seite gewöhnlich wie schmachvoll war. Er hatte stattgefunden, der wurde von vielen gesehen, ohne dass dort wirklich bemerkt wurde, was das Ziel des Kreuzes ist. Was war das Ziel des Kreuzes? Das höchste Ziel. Was würdest du jemandem sagen, der dich heute fragt? Das ist eine rhetorische Denkpause für euch. Schauen wir heute in dieser Weise also nicht auf die Kreuzigung, sondern ich möchte euch auf das Ziel des Kreuzes schauen, auf das Kreuz selbst. In dem Leben und in dem Tod des Messias werden die höchsten und ewig gleichbleibenden Pläne Gottes verwirklicht. Und wir haben im Johannesevangelium erkennen können, wie Jesus selbst über das Ziel des Kreuzes geredet hat. Immer wieder hat es angedeutet. Und heute werden wir nochmal sehen, wie die Apostel ihre Fantasie durchforstet haben, um dieses Ereignis uns nahe zu bringen. Wie sie Wortbilder gesucht haben, die ausdrücken, wie dieses Kreuz den Plan Gottes erfüllt hat. Sie haben Bilder gebraucht, damit wir verstehen. Also, wie wurde dieser Plan durch das Kreuz umgesetzt? Was war das Ziel? Das Erste, wichtig, haltet es im Hinterkopf. Am Kreuz geschah Stellvertretung. Stellvertretung. Und die Schriftstellen, die vom Tod Jesu reden, können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Ich möchte euch die zwei kurz nennen. In der einen wird von ihm gesagt, dass er für uns starb. An unserer Stadt. Das heißt, sein Tod war stellvertretend. Er starb zu unserem Wohl. Er starb um unseretwillen. Er starb zu unseren Gunsten. Genauer gesagt, er starb an unserer Stadt. Und tatsächlich bezeugt eine große Anzahl von Textstellen die Stellvertretung von Jesus. Jesus hat es selbst gesagt. Ich erinnere euch nur mal an Johannes 10. Das ist ja nun schon über ein Jahr her, als wir das hatten. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ignoriert das nicht. Ich werde da immer wieder drauf zu sprechen kommen in den nächsten Minuten. Für die Schafe. Darf ich das nochmal so sagen? Wir glauben nicht, dass Golgatha nur die Rettung für Menschen ermöglichte, sondern das Kreuz sorgte dafür, dass einige tatsächlich zum Glauben kommen und in den Besitz ihres Heils gelangen, weil er für seine Schafe das Leben gelassen hat. Die, die Gott retten wird. Das Kreuz rettet. Viele sagen, das Kreuz ermöglicht denen Rettung, die glauben. Wir sagen, Christus erwarb meine Rettung für mich auf Golgatha und stellt sie sicher. Für seine Schafe lässt er sein Leben. Er stellt sie sicher. So verstehen wir das Kreuz. Es ist vollbracht. Jesus sagte, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Wir sind die Freunde, für die Christus starb. Er starb für die, die er sicher retten wird. Christus hat uns geliebt, hat sich selbst für uns gegeben, sagt Paulus in Epheser 5. Christus liebte die Gemeinde und hat sich selbst für sie hingegeben. Eindeutige Aussage in Epheser 5, 25. Er starb also für seine Schafe, für seine Freunde, für die Gottlosen, für uns, die vielen, für die Gemeinde, für die Ungerechten. Das ist die Tatsache. Aber dieser stellvertretende Tod wird für uns auch weiter ausgelegt. Christus starb an unserer Stadt und für unsere Sünde. Ich glaube, das hätten wir vielleicht als Erstes gesagt. Hier starb jemand für deine Sünde. Paulus schreibt, 1. Korinther 15,3, denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Galater 1, Vers 4, Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Galater 3, 13, er ist ein Fluch für uns geworden, dass er uns errette. Das alles hat man bei der Kreuzigung nicht gesehen, versteht ihr? Das müssen wir gesagt bekommen. Gott muss uns sein Handeln erklären. Und eine ganz zentrale Textstelle, wo ich euch ermutigen will, die einfach im Hinterkopf abzuspeichern, ist 2. Korinther 5, Vers 21. Wie sagt Paulus, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Christus, der unsere Sünde zu seiner eigenen machte, nahm einen Platz ein, an dem wir hätten stehen sollen. Er nahm unsere Daseinsweise an und machte sie sich zu eigen. Er kam in unsere Welt und machte unsere Not zu seiner eigenen. Er ließ uns nicht im Stich. Er nahm das auf sich, was nicht das Seine war, damit wir das bekommen können, auf das wir kein Anrecht hatten, nämlich das, was ihm gehört. Am Kreuz stand er vor Gott als unser Stellvertreter. Er erlitt für uns den Tod, starb an unserer Stelle, er lässt seine Schafe nicht im Stich. Schaut, in einem wunderbaren und wundersamen Paradox nahm er, der unser Richter ist, die Strafe für unsere Sünden auf sich. Das ist unfassbar. Und in diesem Moment, in dem Moment des Richtens, war unsere Sünde nicht mehr unsere, sie wurde zu seiner. Die Gerechtigkeit, die ihm zu eigen war, wurde zu unserer. Durch einen Wechsel. Das ist geheimnisvoll, das muss Gott uns sagen, das sehen wir bei der Kreuzigung nicht. Aber das ist das Kreuz, deswegen steht's hier. Das siehst du nicht bei der Kreuzigung, sondern durch Gottes Offenbarung über das Kreuz. Und dieser Wechsel oder dieser Tausch gehört zum Kern des Evangeliums. Hier ist auch die Mitte der Selbstoffenbarung Gottes, seines Wesens, seines Heilswillen. Er will sein Volk retten. Und es ging nur auf diesem einen Weg. Und das ist das Zentrum des christlichen Glaubens und unserer Erkenntnis Gottes. Und was uns mit allen anderen Christen verbindet, das, merkt ihr, Lehre verbindet. Stellvertretung ist so das übergreifende Verständnis für alle weiteren Bilder, die die Apostel dann gebrauchen, die die Bibel für das Kreuz dann vertiefend benutzt. Stellvertretung. Wichtiges Stichwort, wenn wir ans Kreuz denken. Und wenn dem so ist, dann müssen wir aufmerksam und Schritt für Schritt bedenken, was diese göttliche Stellvertretung beinhaltet und was sie bedeutet. Du musst wissen, warum du glaubst und wie du zum Glauben gekommen bist. Im Neuen Testament wird diese Lehre von Christus als dem Stellvertreter durch eine Reihe von Bildern erklärt. Und ich möchte heute Morgen nur noch drei mit euch durchnehmen. Das Wort nur könnt ihr vergessen. Also drei möchte ich mit euch durchnehmen. Das sind einmal Bilder aus der Gerichtssprache. Hier werden wir den Begriff Rechtfertigung kurz anschauen. Dann reden die Apostel von den menschlichen Beziehungen. Da werden wir das Wort Versöhnung in den Blick bekommen und sie reden von Krieg, von Kriegswesen. Da werden wir das Wort Lösegeld näher betrachten. Also in diesen Bildern gibt es Ähnlichkeiten, es gibt Unterschiede, die wir berücksichtigen müssen, aber wir wollen diese Analogien auch nicht überstrapazieren. Sie sollen sich gegenseitig ergänzen, sie sollen sich nicht gegeneinander ausheben, sondern ergänzen sich. Und das ist wichtig, dass wir es verstehen. Aber die Kernidee ist bei den Aposteln Stellvertretung. Als erstes begeben wir uns also in einen Gerichtssaal. Um die gute Nachricht zu verstehen, müssen wir zuerst mal die schlechte wahrnehmen und auch mal wirken lassen. Leute, wir sind zu schnell, wenn wir das Evangelium erklären, immer bei der Sache, Gott liebt dich. Wir haben ein Problem. Jeder von uns ist oder war verurteilt. Nicht von irgendwem, sondern von Gott selbst. Und da fängt das Evangelium an. R.C. Sproul hat gesagt, was ist unbegreiflich daran, dass ein heiliger Schöpfer Geschöpfe bestraft, die vorsätzlich ungehorsam sind? Was ist daran unbegreiflich? Nichts. Das Einzige, was wir im Hinblick auf vollkommene Gerechtigkeit verdient haben, die Gott hat, ist eine vollkommene Bestrafung. Macht das Sinn? Leute, unser ganzes Gerichtswesen lebt so. Dann nehmen aber die Apostel dieses Bild aus dem Gerichtssaal, um das Kreuz zu erklären. Und sie reden, das ist der zweite Begriff, sie reden von einer Rechtfertigung. Rechtfertigung. Und der Hauptgedanke von Rechtfertigen ist der Gerechtsprechung. Es geht um das Urteil eines Richters. Und das Bild hier, das die Apostel verwenden, ist dies. Der Stand, den Sünder vor Gott haben, dem des Schuldigen ähnelt, der aber vor einem irdischen Richter steht. Das ist das Bild. Aber, und jetzt kommt das, was radikal einschlägt im Evangelium. In diesem besonderen Gericht greift der Richter selbst ein, bevor der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Mit anderen Worten, bevor die Kraft des Gesetzes zuschlägt, greift der Richter ein und findet einen anderen Weg. Was passiert durch das Kreuz? Was wurde denn vollbracht? Die Angeklagten werden trotz allem, was sie tatsächlich verdient haben, von allen Anklagen freigesprochen. Ihnen wird Gerechtigkeit zugeeignet, ein Stand vor dem Gesetz, der nicht ihr eigener ist. Das ist Rechtfertigung. Und aufgrund dessen werden auch alle Anklagen fallen gelassen. Ich glaube Satan oft noch seine Lügen. Ich klage mich oft selber sehr, sehr brutal an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Du genügst nicht. Immer dieses. Und jetzt kommt Römer 8, Vers 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Und dann schreibt Paulus weiter und stellt eine rhetorische Frage. Wer ist es dann, der verdammt? Ja, wer denn? Was will er denn hören? Was ist die Antwort? Was ist die Antwort? Wenn Gott mich rechtfertigt, mich einer verdammt, was ist die Antwort? Wer kann mich verdammen? Niemand. Niemand. Nichts. Und bis alle in alle Ewigkeit hinein. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gibt's nicht. Das ist Evangelium. Das findest du nirgends. Nirgends. Warum gibt es keine Verdammnis mehr für die, die Gott rettet? Durch das Kreuz leitet Paulus seine Erklärung der Unschuld des Sünders ab. Er sagt, von daher lesen wir nochmal die zentrale Aussage, 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. In mir ist keine. In ihm. Wir sprechen hier also, ich nehme mal diesen Begriff, von einer fremden Gerechtigkeit, die er uns geschenkt hat. Eine fremde Gerechtigkeit. Wie wurde Christus zur Sünde gemacht? Also auf keinen Fall, indem er selbst zum Sünder wurde. Er war und blieb sündlos. Das haben wir auch im Johannesevangelium so erkannt. Wie wurde er zur Sünde gemacht? Er trug die Strafe für unsere Sünde, als wäre sie seine eigene. Und genauso, und jetzt müsst ihr den Gedanken mitdenken, ihr müsst ein bisschen fit bleiben im Kopf heute. Ebenso werden wir von Gott nicht zu Gerechten gemacht und angenommen, weil wir noch hier im Leben vollkommen gerecht gemacht worden wären. Bin ich nicht, bist du auch nicht. Und das ist so unser Kampf. Das sind wir eindeutig nicht. Vielmehr sind wir verurteilt und gerecht gesprochen. Das ist ein Unterschied. Wie das? Uns wurde eine Gerechtigkeit angezogen, die nicht die unsere ist, die uns fremd ist. Und schaut, es ist diese Gerechtigkeit, in der wir jetzt vor Gott stehen als ein Volk, das zwar noch immer in der Sünde ist, aber trotzdem für Gott vollkommen annehmbar gemacht worden ist. Das meint, es ist vollbracht. Ich habe dir, Vater, ein Volk erkauft. Und hier sind wir. Schaut, Jesus wurde nicht schuldig und wir müssen nicht selbst tatsächlich gerecht werden, um Annahme bei Gott zu finden. Wir schaffen es doch nicht. Wir reden hier über Rechtfertigung. Wir können auch über Heiligung reden, dann über einen anderen Schwerpunkt lesen. Rechtfertigung. Aufgrund unserer Sünden wurde Christus gerichtet. Und aufgrund seiner Gerechtigkeit werden wir von allen Schuldurteilen freigesprochen. Von allen, auch die in unserer Zukunft noch liegen. Weil damals alles vollbracht wurde. Unsere Sünden wurden Christus angerechnet und uns seine Gerechtigkeit. Was ist das für ein Deal? Was ist das für ein Tausch? Schau, das siehst du nicht äußerlich bei der Kreuzigung, aber genau das geschah am Kreuz. Das ist das Kreuz. Das ist das Evangelium. Von dieser Kraft her leben wir. Und ohne diese fremde Gerechtigkeit können wir vor Gott nicht bestehen, denn wir können uns selbst nicht rechtfertigen. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du machst dich kaputt. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit. Und deshalb bestand Paulus darauf, dass diese Gerechtigkeit allein durch Gnade gegeben werden muss. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Galater 2, Vers 16. Da schreibt er, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerecht wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Auch wir haben an Jesus Christus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Never ever. Leute, für Christen ist der Kampf vorbei an dieser Stelle. Wir führen andere, aber nicht da. Ich verdiene mir mein Heil und meine Rettung nicht. Wie also empfangen Menschen diese Gerechtigkeit? Wir empfangen durch Glauben. Einfach durch Glauben. Und das lesen wir bereits im Alten Testament, und zwar bei dem, der uns als Vater des Glaubens vorgestellt wird, von Abraham. Deswegen zitiert Paulus aus dem Alten Testament. Paulus sagt in Römer 4, Vers 3, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Es wurde ihm angerechnet. Weil Abraham der Verheißung Gottes glaubte, wurde es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und für Abraham, so wie für uns heute, war die Gerechtigkeit etwas, das übertragen wurde, geschenkt wurde, gegeben wurde. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Anrechnung. Einen davon kennt ihr sehr gut. Bei der einen wird unserem Konto etwas gut geschrieben, das wir uns erarbeitet und damit verdient haben. Habt ihr einen Lohnzettel? Ich habe einen. Der Lohn für gerechte Arbeit, genau für die Stunden, die ich gearbeitet habe, für das, was ich geleistet habe, kriege ich einen Lohn. Und das schreibt Paulus als Beispiel in Römer 4, Vers 4. Dem aber, der wirkt, also der arbeitet und richtig sich anstrengt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit bzw. nach Leistung. Ich habe die Stunden gearbeitet, das habe ich geleistet, hier ist dein Lohn. Da ist nichts Besonderes, hast du dir verdient. Aber die zweite Weise der Anrechnung, das ist eine ganz andere. Das ist die unverdiente, und die bringt Paulus hier beim Evangelium ins Spiel, beim Kreuz. Er sagt weiter in Vers 5, dem aber, der nicht wirkt, der nichts leistet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Gerechtigkeit ist eine Gnade, angeeignet durch den Glauben. Und so erhalten wir eine uns fremde Gerechtigkeit und Christus an unserer Statt eine ihm fremde Sünde. Kommt ihr noch mit? Das heißt, ein wundersamer und befreiender Tausch hat hier stattgefunden, am Kreuz. Hast du nicht gesehen von außen? Die Apostel lehren uns das. Christus wurde am Kreuz nicht nur unsere Sünden angerechnet, sondern seine Gerechtigkeit wurde im Gegenzug uns angerechnet. Bist du dir dessen bewusst? Das ist geschehen am Kreuz, vollbracht, für die, die der Vater sicher retten wird. Dort am Kreuz wurde alles vollendet, alles. Nochmal das Bibelwort, das am deutlichsten von diesem wundersamen Tausch spricht, wieder 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Was für ein Tausch. Die Rechtfertigung durch Christus hat zwei Seiten. Einmal die Beseitigung der Sünde, da Christus unseren Fluch auf sich genommen hat, und das Anrechnen seiner Gerechtigkeit, weil wir jetzt in Christus sind und uns seine Gerechtigkeit geschenkt wird. Und daher definiert der Reformator Calvin Rechtfertigung so: Rechtfertigung ist die Annahme, mit der uns Gott in Gnaden aufnimmt und als gerecht gelten lässt. Ich sage nun weiter, sie beruht auf der Vergebung der Sünden und der Zurechnung der Gerechtigkeit Christi. Zitat Ende. Und um diese doppelte Anrechnung zu erreichen, starb er für uns, für unsere Sünde, an unserer Statt, uns zugute. Noch ein weiteres Bild, das uns die Apostel näher bringen, um das Ziel des Kreuzes zu verdeutlichen. Das Bild ist Versöhnung. Versöhnung fand statt. Also jeder im Altertum wusste und jeder heute weiß, was ein Gerichtssaal ist, ja? Und es gibt noch was, was alle Menschen zu allen Zeiten kennen. Menschliche Streitigkeiten und Konflikte. Das ist das Bild hier. Irgendjemand hier, der noch nie einen Konflikt hatte mit jemand anders? Jemand, der noch nie Streit hatte? Kommt, traut euch. Nicht? Okay. Dann wissen wir jetzt auch, was die Apostel hier sagen. Sie reden über Versöhnung. Es ist heute Morgen keiner hier, der noch nie Streit und Konflikt erlebt hat. Genau. Und vielleicht ist es außergewöhnlich, dass Paulus so eine alltägliche, vertraute und bedauernswerte Erfahrung benutzt, um einige der tiefsten Wahrheiten des Evangeliums und des Kreuzes uns nahe zu bringen. Aber genau das tut er hier. Also im alltäglichen Kontext zerstreiten sich Menschen, weil man sich beleidigt fühlt oder Verletzungen verursacht werden. Kennen wir alles. Auch in der Gemeinde. Kommen wir mal auf. Wir sind Menschen. Vielleicht fielen auch harte Worte oder Beschimpfungen. Wie der Konflikt auch immer beginnt und sich fortsetzt, das Ergebnis bleibt immer dasselbe. Man geht auf Distanz. Ich schreibe mal das mit dem Wort entfremdet sich. Das ist eine Entfremdung. Und Paulus schreibt, wo habe ich es? Hier. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Entfremdung. Das passiert. Und das zerstört Ehen, das zerstört Gemeinde, das zerstört Beziehung, das macht alles kaputt. Und Paulus verwendet hier eine Analogie zu menschlichen Konflikten, um das Werk Christi am Kreuz jetzt darzustellen. Er sagt Folgendes. Wenn wir jetzt dieses Bild nehmen, zur Illustration dieses Konflikts mit Gott, dann müssen wir noch etwas zunehmen. Wir laufen die Gefahr zu übersehen, dass nicht nur wir durch unsere Sünde von ihm, von Gott entfremdet sind, sondern sein Zorn auch ihn von uns entfremdet. Das müssen wir zusammen sehen. Das ist die Entfremdung. Denken wir auch zurück, was Johannes 3 uns berichtet. Da wird berichtet, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt. Wir sind entfremdet. Also diese Entfremdung ist zweiseitig. Paulus spricht sogar davon, dass wir Feinde Gottes wurden. Wir waren Feinde. Inwiefern können wir auch davon sprechen, dass Gott durch seinen Zorn von uns entfremdet ist? Ist euch das bewusst? Nicht nur unsere Sünde entfremdet uns von Gott, sondern sein Zorn bringt auch uns in Distanz zu uns. Jetzt bin ich froh, dass Gottes Zorn nichts mit meinen Ausrastern zu tun hat. Die wollt ihr nicht miterleben. So die emotionalen, so unsere Wut über das, was uns nicht passt, unsere Gereiztheit, unsere irrationalen Ausbrüche, unsere Boshaftigkeit, Hassracht, so hat damit nichts zu tun. Gottes Zorn hat damit zu tun, allem gegenüber seine Heiligkeit geltend zu machen und deutlich zu machen, was falsch ist. Es gibt diese höchste Instanz. Gott ist zornig über das, was kaputt macht. Sein Zorn ist auch gleichzeitig die Bewahrung des Guten vor dem Ansturm des Bösen, durch den er das Richtige dem Falschen gegenüber aufrechterhält. Wir brauchen das. Wenn ihr in diese Welt guckt, wird euch das klar, warum wir das so dringend brauchen. Und verstehen wir das, wenn das der Fall ist, dann muss, damit wir mit Gott versöhnt werden können, diese doppelte Entfremdung umgekehrt werden und unsere Beziehung mit Gott auf eine ganz völlig neue Grundlage gestellt werden. Wie das so ist halt in Beziehung. Die Folge unserer Sünde muss weggenommen, aber auch der Zorn Gottes muss abgewendet werden. Sonst funktioniert nichts in der Beziehung zu Gott hin. Wir müssen die Möglichkeit haben, trotz unserer Sünde vertrauensvoll auf Gott zu blicken und er muss mit Annahme und ohne Missbilligung auf uns schauen können. Wie kann das geschehen? Das war ein Ziel des Kreuzes, nämlich durch Versöhnung kann das geschehen. Versöhnung. Das Kreuz schafft Versöhnung. Wir wissen, dass auf der einen Seite das Vorrecht zu vergeben und zu verzeihen und die Beziehung wiederherzustellen allein bei Gott liegt. Wir dagegen müssen uns versöhnen lassen. Das ist so. Und das geschieht, ohne dass wir in irgendeiner Form aktiv werden. Versöhnung geschieht an uns. Wir können sie nicht selbst bewirken. Wir sind abhängig. Wir können Gott suchen und uns vor ihm demütigen, aber wir können uns nicht mit ihm versöhnen. Wir können den Bruch in dieser Beziehung nicht durch irgendein Handeln oder Tun unsererseits reparieren, was oft versucht wird. Wir sind und stehen da hilflos mit leeren Händen. Wir könnten auch sagen, wir wären verloren. Nur Gott allein kann versöhnen. Wir müssen uns mit Gott versöhnen lassen. Paulus schreibt auf der einen Seite zwar so, in 2. Korinther 5, 20, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist auch unsere Message. Natürlich. Aber es wäre trotzdem falsch anzunehmen, dass wir diese zerbrochene Beziehung einzig von unserer Seite aus selbst wiederherstellen können. Das geht nicht. Wir müssen diese Stelle im Licht der Worte von Paulus in Römer 5, Vers 11 lesen. Was sagt er da? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung, was? Empfangen haben. Wir haben diese Versöhnung empfangen. Wir empfangen die Versöhnung durch den Glauben. Wir schaffen sie nicht durch unsere Werke. Und das ist die Botschaft, die sich durch das ganze Neue Testament zieht, sogar durchs Alte Testament, wenn wir genauer hingucken. Und zweitens, das ist mir persönlich so wichtig geworden, wer war denn der Anfänger meines Glaubens? Ich mit meiner Entscheidung? Wer geht hier eigentlich auf wen zu? Unser Menschenbild. Wir müssen darauf achten, liebe Gemeinde, was unser Menschenbild ist. Gott wartet nicht darauf, wie im Fall irdischer Konflikte, dass wir zu ihm kommen, um Verzeihung zu bitten. Das wäre unser Untergang. Warum? Weil wir Sünder sind, würden wir tatsächlich nie eine Versöhnung wollen, die nicht unseren Vorstellungen entspricht. Die Bibel hat ein komplett anderes Bild vom Menschen. Ich weiß, unsere Gesellschaft, sogar in manchen Gemeinden, wird der Mensch doch sehr positiv dargestellt und er kann einfach so wählen, wie er will. Das kann er nicht. Die Bibel hat ein anderes Bild vom Menschen. Sie ist da weniger optimistisch wie wir. Gott wartet also nicht auf den unmöglichen Fall, dass wir von allein auf ihn zugehen. Vielmehr ergreift er die Initiative, obwohl er selbst der Gekränkte ist. So ist das. 2. Korinther 5, Vers 19. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen, und er hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Wer ist der Aktive? Wer kommt hier auf wen zu? Schaut, er selbst wendet sich denen gnädig zu, die seine Feinde waren. Und dieses Friedensschaffen setzt einen Austausch von Gerechtigkeit für Sünde und Vergebung für Zorn. Da wird auch was getauscht. Gerechtigkeit für Sünde, wir bekommen Vergebung anstatt Zorn. Ohne das Kreuz, ohne das stellvertretende Werk Christi kann weder das eine noch das andere geschehen. Das meint diese Aussage, Tetelestai, es ist vollbracht. Vater, ich habe das alles getan. Vollendet. Versöhnung bedeutet, dass unsere Sünden Christus zugerechnet wurden und uns seine Gerechtigkeit. Er versöhnte uns, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, Kolosser 1, 20. Und durch dasselbe Kreuz wird Gottes Zorn abgewendet. Gott selbst schuf die Versöhnung in seinem Sohn. Johannes, der uns das Evangelium geschrieben hat, schreibt später in einem Brief, in 1. Johannes 4, Vers 10 folgendes. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Durch ihn, durch das Kreuz sind wir Gott nahegekommen. Unsere innere Feindseligkeit gegen Gott ist durch seine Annahme und unsere Entfremdung durch Versöhnung ersetzt worden. Das ist das Evangelium. Kennt ihr das? Wir sind der drohenden Gefahr seines Zornes erlöst und zu versöhnten Kindern gemacht worden. Nichts davon hätte stattgefunden, wäre Christus nicht für uns und für unsere Sünden gestorben, stellvertretend. Der Zorn über meine Sünden glut sich am Kreuz über den Messias. Das war ein Ziel des Kreuzes, Versöhnung. Allein die Kreuzigung zu beobachten, hätte uns das nicht offenbart. Oder? Und noch kurz ein letztes Bild. Ist das Bild des Loskaufens. Losgekauft. Schaut, vieles hält uns gefangen. Auch so gefangen, dass wir von Natur aus nichts von Gott wahrnehmen. Erinnert nochmal an das Gespräch mit Nikodemus. Wie ihr sagt, Nikodemus, ich sag dir, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von oben her geboren wird, sonst sieht er nichts vom Reich Gottes. Gott muss zuerst etwas tun. Was hält uns gefangen? Zum einen diese Welt. Er hieß voll Unterhaltung. Ich bin einer, der da auf den Leim gegangen ist. Voll Unterhaltung. Lass mich so gerne unterhalten. Einfach mal nichts denken, nichts tun. Voll von Philosophien, voll von Lebensentwürfen, voll von Karriere und Aufstiegsmöglichkeiten. Aber sie hält uns auch gefangen in Not, in Elend, in Krankheit, alles dabei. Sie hält uns gefangen, diese Welt. Dann hält uns unser persönlicher, natürlicher Zustand gefangen. Das Gute, was wir wollen, das kriegen wir eben nicht hin. Wir wollen doch versöhnt leben, aber warum klappt es denn nicht? Die Bibel nennt das unser Fleisch. Ja, wir sind, wie wir sind. Wir sind darin gefangen. Keiner kann so einfach aus seiner Haut raus. Und die Bibel nennt auch den, der diesen Zustand will und fördert und der stärker ist als wir. Wen? Satan selbst. Die Dimension, über die man fast nicht mehr reden kann. Oh, wir reden da ganz offen von. Er hält dieses Weltsystem so gefangen, dass dieses System so läuft. Wer verändert denn das? Du oder ich? Die Welt, das Fleisch, der Teufel sind der dreifaltige Feind, den wir überwinden müssten, um frei zu werden. Wie willst du das denn machen? Was wir verstehen müssen ist, dass niemand von uns die Macht hat, sich da selbst herauszulösen. Wir nehmen diesen Zustand manchmal gar nicht wahr. Und Menschen, die Gott nicht kennen, verstehen das überhaupt nicht, wovon wir reden. Was heißt das aber? Ein Stärkerer muss kommen, um uns da herauszukaufen. Ein Stärkerer muss kommen. Aus der Macht Satans kommst du nicht durch eine persönliche Entscheidung. Du kannst den Preis nicht bezahlen, um da rauszukommen. Deswegen lass uns doch mal hören, was Jesus damals sagte. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern, warum? Um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Für viele. Als Lösegeld. Auch hier erkennen wir wieder das Motiv der Stellvertretung, merkt ihr? Weil sich Jesus für unsere Sünden hingab, kann er uns erlösen. Er kann er uns freikaufen, genau damit, was er getan hat. Und er erlöst uns nicht nur von der gegenwärtigen bösen Welt, sondern auch von Satan selbst, der diese Welt erhält. Das ist die Message. Es gibt Rettung. In Kolosser 2, Verse 14 bis 15 sprach Paulus von einer zweifachen Gefangenschaft. Ich möchte mit euch das kurz ansehen. Die eine ist, wir sind erstmal alle vollkommen überschuldet. Wir können gar nicht selber bezahlen. Wie denn? Paulus spricht davon, dass seine Handschrift ein Schuldbrief war, der gegen uns gerichtet ist. Er sagt das in Kolosser 2, Verse 13 bis 14. Rückblickend auf das Kreuz, als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Meine Schuldschrift, meine übergroßen Schulden hingen an dem Kreuz. Und dieses Bild von den Schulden ist eine Erklärungsvariante für unsere Verfehlung. Wir haben sozusagen unsere Kreditkarten im ethischen Bereich in so einem Maße überzogen, dass die Schulden so gigantisch sind, dass sie von uns niemals zurückgezahlt werden können. Auch durch kein Fegefeuer. Und das Gesetz Gottes zeigt uns da unseren Bankrott. Wir sind gescheitert. Wir sind total zahlungsunfähig. Das Gesetz offenbart unsere wahre Identität und deckt auf, dass wir eigentlich nur unseren Charakter oft vorspielen, wie wir erscheinen wollen. Aber in uns ist das eine geistliche Tatsache. Wir mussten freigekauft werden. Und das andere ist, wir mussten auch freigekauft werden wie Sklaven von einem Sklavenmarkt. Darf ich nochmal erinnern, Menschen, die Gott nicht kennen. Und wir waren alle da. Wir sind nicht besser. Keiner von uns war besser. Das ist unsere Vergangenheit. Wir waren Gefangene. Nicht nur ein Preis für unsere Schulden musste bezahlt werden, also für das, was wir getan haben, sondern auch für uns selbst, denn wir sind Gefangene. Kolosser 2, Vers 15. Als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Und es ist am sinnvollsten, hier diese Fürstentümer und Gewalten als eine Reihe böser geistlicher Wesen mit bösartigen Absichten zu betrachten, die sich gegen uns erheben und uns gefangen halten. Willst du persönlich rauskommen aus so einer Situation mit deiner Entscheidung? Du hast nicht die Macht. Das ist die ultimative Opposition gegen Gott, gegen Christus, gegen sein Wort, gegen sein Gesetz, gegen seine Wahrheit. Und die hat Christus am Kreuz besiegt, entwaffnet, damit Gott sein Ziel erreicht, ein Volk zu retten. Und damit die Gefangenschaft, in der sie uns festhalten, gebrochen werden kann. Und da müssen drei Dinge passieren. Ich möchte das nochmal ans Herz legen, dass wir das nicht mehr vergessen. Unsere Sünden müssen vergeben werden. Der Schuldbrief muss getilgt werden und die bösen Mächte müssen entwaffnet und entmachtet werden. Am Kreuz ist das geschehen, es ist vollbracht. Am Kreuz hat der Messias all diese Ziele erreicht. Galater 1, Vers 4 schreibt Paulus, dass Christus sich selbst für unsere Sünden hingab, damit er uns herausreiße, so schreibt er, aus der gegenwärtigen bösen Welt. Jetzt schon, herausreiße. Das ist eine geistliche Wirklichkeit, aber wir sind doch alle noch hier. Aber geistlich gesehen sind wir herausgenommen. Ekklesia, die herausgenommen, herausgerufen. Wenn wir gerechtfertigt und mit Gott versöhnt sind, ist die Macht, die der Satan einst über uns hatte, vollständig zerbrochen. Vollständig. Es ist vollbracht. Das Böse wurde am Kreuz besiegt und jetzt warten wir mit Vorfreude auf den Tag, an dem Gott das Böse endgültig aus dem Universum fegen wird und er wird es tun. Und er gibt uns jetzt schon Anteil, jetzt schon. Auch wenn wir noch nicht alles haben. Das heißt, das Ziel des Kreuzes wurde erfüllt, es ist vollbracht. All das ist bereits geschehen, für die er das Lösegeld bezahlt hat. Für viele, sagt Jesus. Für uns ist das jetzt schon Wirklichkeit. Ich möchte euch sehr ans Herz lesen, mal Epheser 2. Ich lese euch jetzt einfach nur Epheser 2. Der fasst das wunderbar zusammen. Was hier passiert ist, diese geistliche Wirklichkeit, die du bei der Kreuzigung allein nicht siehst, aber wenn du das Kreuz studierst, wirst du sehen, was Paulus hier jetzt andeutet und schreibt. Er sagt der Gemeinde in Ephesus, auch euch, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach den Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle wandelten, Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Daher kommen wir. Das war unsere Geschichte. Ich rede jetzt zu denen, die Christen sind. Da waren wir alle. Wir sind nicht besser wie die anderen. Es muss uns leid tun, dass andere noch da sind, aber wir waren alle da. So sah unser Leben vorher aus. Aber dann kommt Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, wir waren tot, mit Christus lebendig gemacht. Da musst du zuerst etwas von Gott kommen, damit wir erstmal lebendig werden und geistig etwas wahrnehmen. Und er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Ich sehe euch aber noch hier sitzen. Was heißt denn das? Geistlich sind wir schon angekommen. Schon jetzt? Das ist unser Zuhause. Warum? Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und jetzt achtet, und das nicht aus euch, auch der Glaube, nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe. Nicht aus Werken, warum? Damit niemand sich rühme. Damit niemand sich rühme. Schaut, ich möchte es doch nochmal sagen. Viele sagen ja, ich glaube, daher bin ich erlöst. Wir lesen das hier anders. Ich wurde erlöst, daher glaube ich. Glaube wurde uns ebenfalls durch das Kreuz geschenkt. Alles wurde dort vollbracht. Nichts ist mehr zu tun. Gott hat dieses Volk errettet und er wird es sicherstellen, dass sie ihr Ziel erreichen. Als Jesus sagt, es ist vollbracht, war auch meine Rettung vollbracht. Alles, was der Vater sich vor ewigen Zeiten vorgenommen hat, was er in der Geschichte angekündigt und durch die Geschichte vorbereitet hat, aber auch alles, was noch zukünftig kommen sollte, war am Kreuz erkauft und damit sichergestellt. Sichergestellt für die, die glauben. Es wurde sichergestellt, nicht nur ermöglicht. Man muss ehrlich sagen, die Apostel und die frühen Kirchenväter haben das alle so geglaubt. Wir sind seit den letzten 2 Jahrhunderten da weggekommen. Es wurde sichergestellt, nicht nur ermöglicht. Einige sagen, ich verdanke meine Erwählung meinem Glauben. Wir verstehen das Evangelium so. Ich verdanke meinen Glauben meiner Erwählung. Das können wir wieder diskutieren. Ich weiß, tun wir heute nicht. Es ist mir auch zu hoch. Aber ich lade euch ein, das zu studieren. Ich habe es 4 Jahre gemacht. Ich bin zu keinem anderen Entschluss mehr gekommen. Also lass uns das nicht in kleinen Smalltalks so zwischen Tür und Angel versuchen. Wenn du das wirklich wissen willst, dann musst du die Schrift erforschen. Wenn du mit keinem Vorverständnis an die Schrift gehst, ich glaube, du kannst zu keinem anderen Ergebnis kommen. Also wir müssen uns an dieses Evangelium immer und immer wieder erinnern. Die Apostel mussten das immer wieder tun und wir müssen das auch immer wieder uns ins Gedächtnis rufen. Petrus erinnert uns, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und Flecken. Wisst ihr das? Wisst ihr, was alles dran hängt? Ich kann nur noch mal sagen, die Kraft zum Leben als Christ liegt im Evangelium, nicht in irgendeinem Event. Von diesen Worten erleben wir. Es gibt jetzt noch weitere Bilder und so, aber wir kürzen das jetzt hier ab. Aber ich möchte an dieser Stelle schließen mit diesem ersten kleinen Exkurs, möchte ich schließen mit der Folge, auch für unsere Verkündigung. Wenn wir rausgehen und den Menschen hier das Evangelium sagen, dann predigen wir Christus. Und zwar als gekreuzigt. Wir predigen Christus als gekreuzigt. 1. Korinther 1, 23, 24. Den Juden ist es ein Anstoß, den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir predigen Christus als gekreuzigt. Wir versuchen oft anders der Welt unseren Glauben nahe zu bringen. Aber alles andere, verspreche ich euch, verpufft nach einer Zeit. Ein nettes Event verpufft. Das Evangelium nicht. Wir müssen es verstehen, wir müssen es lernen. Das Evangelium selbst ist die Kraft zum Durchhalten. Das Evangelium selbst ist die Kraft zum Dranbleiben. Hier liegt unsere begründete Hoffnung. Wir haben da was vertauscht. Wir versuchen etwas durch eine äußere Form, den Menschen irgendwie ins Herz zu singen oder zu ballern, was weiß ich. Das Evangelium ist die Kraft für unser Leben. Dazu möchte ich euch einladen, diese Erfahrung auch zu machen. Wir predigen Christus als gekreuzigt. Wir predigen nicht ihn zuerst als Vorbild oder Heiler oder Wohltäter, sondern Christus als gekreuzigt. Und das Evangelium ist unser Motiv zur Nachfolge, zum Dranbleiben. Ich möchte euch ermutigen, liebe Gemeinde, lasst uns in dieser geistlich geschaffenen Wirklichkeit bewusst leben, Tag für Tag. Wir müssen das Evangelium kennen. Lehre ist wichtig. Lehre bindet uns zusammen. Hilft uns, dass wir an der richtigen Stelle auch dranbleiben. Ich sehe das Kreuz. Ich sehe nicht nur die Kreuzigung, sondern ich sehe das Kreuz. Und so gesehen gibt das Kreuz uns Kraft. Wir müssen da tiefer hinschauen und das immer wieder. Nächste Woche mache ich an einer anderen Stelle weiter. Ich hoffe, das reicht erstmal für heute. Zum Nachdenken dranbleiben. Ich bin begeistert von unserem Gott. Und ich wünsche mir so, dass wir das gemeinsam als Gemeinde sind. Und so rausgehen und Menschen sagen, wir haben echt eine gute Nachricht. Jesus, ich danke dir für dein Wort, dass du deinen Geist hast niederschreiben lassen, der uns hilft, es bis heute zu verstehen. Und so bitten wir dich gemeinsam, dass du es in unseren Herzen vertiefst, was du damals am Kreuz für uns getan hast, vollbracht hast und wie du unsere Rettung absolut sichergestellt hast. Wir danken dir dafür. Amen.